Springer Titolo.
Gut, meine Lieben, dann wollen wir heute uns beschäftigen mit Christian Rosenkreuz, also zunächst einmal mit der Inkarnation im 13. Jahrhundert, Mitte des 13. Jahrhunderts. Das ist also auch die Zeit, wo die Katharer wirken, beziehungsweise jetzt schon langsam sehr in Bedrängnis gebracht werden. Also zum Beispiel die Katastrophe oder die Sache da von Mosegür, wo über 200 Katharer dann verbrannt werden. Und ab da beginnt es dann wirklich langsam bergab zu gehen. Das ist 1244, also das ist auch so Mitte 13. Jahrhundert. Das ist etwa so die Zeit, wo wohl diese Finsternis auch beginnt, die in der Mitte des 13. Jahrhunderts stattfindet, die geistige Finsternis, wo selbst hohe Eingeweihte für eine kurze Zeit, Rudolf Steiner gibt keine genaue Angabe, aber es ist abzuschätzen, dass das maximal 10 Jahre, vielleicht sogar kürzer ist. Und das ist eine, aber das ist genau die entscheidende Zeit, in die dann auch die Einweihung des Christian Rosenkreuz fällt in dieser Inkarnation. Also gerade in diese Zeit der geistigen Finsternis, das ist offensichtlich entscheidend. Und der ganze Ablauf wie soll ich sagen, auch das ganze Leben des Christian Rosenkreuzes in dieser Inkarnation wird er erstmals esoterisch so genannt. Also es ist nicht sein äußerer Name, weil er auch äußerlich also überhaupt nicht bekannt ist zu der Zeit. Aber diese Einweihung fällt also in diese Finsternis hinein und sie hat also sehr viele Anknüpfungspunkte eben auch an die Sache mit den Katharern, an das Wesen der Katharer, also an ihren Glauben. Es ist eindeutig eine Inkarnation, die einen ganz stark abelitischen Charakter jetzt hat. Das ist interessant, weil der Christian Rosenkreuz ja aus der Kainsströmung stammt. Und also er war der Hiram Abiff, also der Tempelbaumeister des Salomonischen Tempels, wurde dann als Lazarus wiedergeboren, durch den Christus erweckt von den Toten, wie es heißt. Das heißt eigentlich also durch die Einweihung geführt oder aus der Einweihung herausgeholt durch den Christus. Und zwar eine Einweihung, die im Grunde den Übergang bildet von den alten Einweihungsformen zur neuen. Es ist so der Abschluss der alten, wie man es vorhin in Ägypten gepflegt hat, also wo es den etwa dreieinhalbtägigen Todesschlaf mehr oder minder gegeben hat, und dann wurde der Einzuweihende durch die Gemeinschaft der Priester wieder aufgeweckt. Und vorher wurde er auch durch die Priester und mit Hilfe von allen möglichen Ritualen und eben sicher auch gewissen Drogen, die verwendet wurden, in den Zustand versetzt. Das war alles beim Lazarus nicht der Fall, sondern er ist von selbst in diesen Zustand verfallen, sozusagen einfach durch den Umgang mit dem Christus. Und weil er sich so intensiv damit verbunden hat, hat das also zu einer solchen Lockerung geführt, dass er in diesen todesendlichen Zustand verfallen ist. Und wurde dadurch dann, das haben wir schon besprochen, also als er durch die Einweihung ging, wurde er in Verbindung gebracht mit Johannes dem Täufer. Der Johannes der Täufer war eben schon hingerichtet worden zu dieser Zeit, und der hat sich verbunden jetzt ganz eng mit diesem Lazarus Johannes, der eben deswegen auch den Namen Johannes jetzt trägt, den Einweihungsnamen eigentlich Johannes trägt. Das heißt, es ist nicht der ursprüngliche Apostel Johannes Zebedäus, der Bruder des Jakobus, sondern der war der Stellvertreter, solange bis der Lazarus so weit war. also durch diese Einweihung durchgegangen ist.
Entschuldige, mir ist das jetzt nicht ganz klar.
Ja.
Haben die, so wie du schon geschildert hast, der eine von oben zusammengearbeitet?
Genau. Ja, ja, genau. Genau. Also um das nochmal kurz zu wiederholen, weil das wirst du auch noch nicht gehört haben vielleicht.
Bitte,
ja. Als Johannes der Täufer enthauptet wurde, man muss dazu sagen, Johannes der Täufer war der wiedergeborene Prophet Elias. Das steht sogar ja direkt in der Bibel drinnen. Unwiderleglich eigentlich.
Obwohl sie nicht an Wiedergeburt glauben.
Genau. Genau. Also da haben sie es also immer schwierig, sich herumzuwinden. Und sie haben ein einziges Argument im Grunde, nämlich der Elias sei ja doch auch nicht so richtig fassbar inkarniert gewesen. Was nämlich stimmt. Weil er war ein so mächtiger Prophet, dass er eigentlich, man kann sagen, fast der Volksgeist des hebräischen Volkes zur damaligen Zeit war, oder zumindest auf einer ähnlichen Stufe irgendwo. Das heißt, er war mit seiner Individualität im Grunde nicht an einen einzelnen Körper gebunden. Und da gibt es ja auch die Geschichte mit Naboths Weinberg, was im Faust da immer erwähnt wird. Der Mephisto selber sagt es zum Schluss, relativ zum Schluss, wie die Hütte von Philemon und Bauzis niedergebrannt wird, ganz zum Schluss, sagt der Mephisto dann, Naboths Weinberg war schon da. Also das weil der Faust ja auch halt einfach die Hütte dort haben will und den Platz haben will und das neidet, so wie damals der Naboth dem, also der König, dem Naboth den Weingarten geneidet hat und den unbedingt haben wollte. Und der wollte ihn halt nicht verkaufen. Und der Herr hat ihn umbringen lassen. Aber das hat der Wirkung des Elias keinen Abbruch getan, weil er eben nicht nur in dem Leib des Naboth verkörpert war, sondern im Grunde immer wieder in andere Körper wechselte oder so halb sich inkarnierte, wie auch immer. Also man muss denken, je weiter man zurückgeht, sind die Inkarnationen nicht so, wie wir sie heute erleben. Das heißt, das eigentlich Geistige ist nicht so fest mit einem einzelnen Körper verbunden. Meistens geht es dann auch irgendwo im Bereich der Blutsverwandtschaft um irgendwo, aber das kann ohne weiteres wechseln und springen bis zu einem gewissen Grad. Und das ist so dann immer ein bisschen das Argument, dass man sagt, naja, dann war es aber auch keine richtige Wiedergeburt. Mhm. Weil er ja da noch nicht so richtig inkarniert war. Also da, das ist theologisch alles sehr diffizil natürlich, aber also das heißt aber natürlich, dass dieser Elias, Johannes der Täufer, aus seiner Vergangenheit her das mitbringt, eigentlich gar nicht so fest im Körper verankert zu sein. Also ist ein typischer Abelit. Die Abeliten sind die eigentlich mehr in der geistigen Welt oben leben, als dass sie unten auf Erden leben. Also auch wenn sie inkarniert sind, sind sie eigentlich geistig immer da oben irgendwo, also in der Geisteswelt viel, viel stärker, während die Kainsmenschen halt unten arbeiten und eine lange Zeit eben völlig abgeschnitten sogar waren vom Geistigen oben. Und dafür, ja, im Grunde sich auseinandergesetzt haben mit den irdischen bis unterirdischen Kräften. Und durchaus halt dann auch gewisse Einweihungen natürlich in die dunklen Kräfte bekommen. Naja, und jetzt war es so, also in der Inkarnation als Johannes der Täufer, er wird enthauptet. Nachdem er enthauptet wird, findet ja kurz darauf diese ganzen Geschichten, Speisung der 4000, Speisung der 5000 und so weiter statt. Und das hängt auch damit zusammen, dass Johannes der Täufer nach seiner Enthauptung zu so einer Art Gruppenseele, könnte man sagen, der 12 Apostel wurde. Das heißt, sie sind ganz stark inspiriert durch ihn, heißt das konkret. Und das heißt, er wirkt durch diese 12 durch. Und der Kreis wird aber dann enger, schränkt sich ein auf die Apostel Petrus, Paulus und Johannes. Wobei dieser Johannes...
Paulus?
Ah, nicht Paulus, Entschuldige. Johannes, Also Petrus, Jakobus und Johannes. Paulus, nix Paulus. Ich meine, Text habe ich immer den Paulus drin, da geht mir jetzt nicht aus dem Kopf. Und wobei es sich bei dem Johannes ja dann wohl handeln müsste um den Johannes Zebedäus. Mhm. Weil der Lazarus ist zu diesem Zeitpunkt eben noch nicht der Johannes. Und die drei Apostel erleben die Verklärung Christi auf dem Berg Tabor. Das heißt, sie sind so weit, dieses Erlebnis haben zu können. Und dass ihnen das möglich ist, kommt durch die Unterstützung des Johannes des Täufers, der drüben ist und der jetzt gewisserweise der Gemeinschaftsgeist dieser drei ist. Und zum Schluss eben dann mit der Erweckung des Lazarus kommt es zur Verbindung dieser beiden. Wo wir schon gesagt haben, irgendwo, das wird ein Zukunftsmodell für mehr Menschen in der Zukunft, dass einer unten ist und ganz eng zusammenarbeitet sozusagen mit einem, der drüben in der geistigen Welt ist. Und das wird so stark werden, dass dann im Grunde die Grenze zwischen Diesseits und Jenseits, die wir halt heute durch unseren Bewusstseinszustand erleben, dass die verschwindet einfach vollkommen. Weil damit steht der, der auf Erden inkarniert ist, in der geistigen Welt im Prinzip so drinnen, wie man es normalerweise nur nach dem Tod möglich hat. Und umgekehrt nimmt der Tote Teil am Erdenleben, durch den, der unten ist. Und das heißt, das ist natürlich unheimlich fruchtbar dann, dieser Austausch, der stattfindet. Und das macht also dieser Lazarus Johannes durch, wird dadurch also jetzt zum Apostel Johannes, zum Evangelisten Johannes dann, der das Johannesevangelium schreibt und die Apokalypse schreibt. Eben als Verarbeitung dieses Einweihungserlebnisses letztlich. Und das geht bis zum Lebensende und der wird ja da über 100 Jahre alt, mhm, als Johannes. Also er erreicht ein ganz hohes Alter. Stirbt dann auf Patmos dort, also wo er die Apokalypse schreibt. Das ist eine ganz typische Kains-Inkarnation, übrigens auch die als Johannes. Es ist keine wirkliche Abel-Inkarnation, aber sie hat die Verbindung mit dem Abeliten Johannes dem Täufer, der oben ist. Und weil er ist ein sehr, sehr kraftvoller Apostel, ja, dann als Apostel Johannes. Auch wenn er dann zum Schluss eigentlich ja nur mehr sagt, liebet euch. Und diese Worte so ein Gewicht haben, dass sie wirken einfach. Er braucht nicht mehr erklären. Er ist durch seine Person strahlt er das so glaubhaft aus, dass es keiner weiteren Erklärung durch Worte bedarf. Und er wird dann wiedergeboren, wie das Rudolf Steiner schildert, eben in Gestalt dieser Sagengestalt Flor, die historisch schwer fassbar ist irgendwo. Und die Geschichte von Florian Blanche Fleur, mit der wir uns ja beschäftigt haben, ist ja ein geistiges Bild eigentlich für diese Inkarnation, die dort ist. Also das heißt, für das, was geistig entwickelt wird. Und auch da Flor und Blanche Fleur, also die rote Rose und die weiße Lilie, wie man will, oder die weiße Rose, die weiße Blume, ist ja auch dieses Bild im Grunde drinnen. Also es geht um das Ich, das oben in der geistigen Welt ist, und es geht um das andere Ich, das unten auf der Erde steht. Und da sind es zwei, die jetzt im Erdenleben sozusagen diese ganz enge Verbindung suchen. Das ist nämlich auch ganz interessant. Also ist so eine enge Verbindung möglich zwischen zwei Menschen, die gleichzeitig auf Erden leben? Weil das ist dann die höchste Form der Liebe. Also das ist jetzt noch eine Steigerung gegenüber dem, weil es ist die Blanche Flur ist der Repräsentant des Abilitischen, aber sie ist auch inkarniert zu der Zeit, das will die Geschichte sagen. Und die Verbindung ist ganz eng und die Verbindung geht trotzdem in Wahrheit hinauf bis in die geistige Welt. Also das sieht man in der Geschichte mehr in den Zwischentönen dann. In der Art, wie geschildert wird, das ist weniger die äußere Handlung, dann sind diese langen, langen Beschreibungen, die dazwischen sind, wo ihre Liebe ausgedrückt wird und diese Dinge, das geht ja seitenweise dann oft. Wenn man denn nur die Handlung schildert, springt man da oft über 10, 15 Seiten weiter, wo nur geschildert wird, welche seelischen Erlebnisse da sich jetzt abspielen. Und das noch in Bilder gekleidet. Und das ist eigentlich die Quintessenz dieser Schilderung. Also das heißt, es gelingt jetzt ganz stark, dieses Liebeprinzip wirklich so auf die Erde zu tragen, dass wirklich so eine enge Verbindung von Mensch zu Mensch stattfindet. Das ist eigentlich die Botschaft, die hinter dieser Sage von Flor und Blanche Flur dahinter steckt. Und wir haben uns eben auch angeschaut, ja, die arabischen und persischen Vorbilder dazu. Also dieser Liebesimpuls und diese Schilderung, also dieses Liebesverhältnisses, das aber eben eigentlich ein geistiges Liebesverhältnis ist. Auch schon in den orientalischen Schilderungen. Aber halt mit trotzdem noch, es fehlt irgendwas. Aber es kommt von dort, also namentlich aus dem Persischen kommt da sehr viel. Und dieser persische Impuls, also da steckt natürlich erstens der Zarathustra dahinter, also als Ausgangspunkt, also urpersische Zeit. Und Zarathustra war ja immer wieder inkarniert und wir wissen, dass er dann der salomonische Jesus war. Also das heißt, später dann wurde der Meister Jesus, aber das heißt, er lebte in dem Körper, aber seit dem 12. Lebensjahr dann des nathanischen Jesus. Das ist das, was beim Dante ja vorkommt, wenn ich da meine Traumerzählung habe am Purgatorio, wo Menschen im Gespräch im Tempel und eine Frau trat ein und wollte wissen mit sanfter Stimme: Du liebes Kind, nun sage, betrüg dich nicht, wie sehr wir dich vermissen. Wir suchen dich verzweifelt schon 3 Tage, dein Vater so wie ich. Also das ist, wo der 12-jährige Jesus verloren geht und dann im Tempel predigt. Und das kann er deswegen, weil da das Ich des Zarathustra eben übergewechselt ist in die Leibeshüllen des nathanischen Jesus, wo eigentlich kein wirkliches, schon irgendwie durch Inkarnationen gegangenes Ich drinnen ist im Grunde. Und erst dann mit der Jordantaufe verlässt das Zarathustra-Ich diese Leibeshüllen und stellt sie dem Christus zur Verfügung. Also da ist auch jetzt im Übrigen für den Zarathustra natürlich ein ganz einzigartiger Vorgang da, dass er in die geistige Welt wechselt, ohne durch ein Todeserlebnis aber durchzugehen, also ohne durch einen Tod durchzugehen. Das ist ja auch nicht der Normalzustand. Also da gibt es sehr, sehr viele Ausnahmen, die da passieren.
Und der Meister Jesus und Zarathustra sind das Gleiche?
Ja, das ist das gleiche Ich, die gleiche Individualität. Das heißt, dieser Zarathustra wird auch in nachchristlicher Zeit immer wieder geboren und trägt von da an, seit er eben die Leibeshüllen des Jesus von Nazareth einmal getragen hat, wird er Meister Jesus genannt.
Das wäre zum Beispiel, wenn er nach Christus nochmal inkarniert?
Ja, aber eben, es ist sind keine äußerlich sonst bekannten Persönlichkeiten, sondern wenn, spricht man vom Meister Jesus, die wirken im Unsichtbaren im Grunde. Also das heißt, sie treten nicht in das Licht der Öffentlichkeit. Das passiert also bei großen Eingeweihten sowieso nur sehr, sehr selten, weil es eigentlich also eine unheimliche Belastung ist und unheimlich störend wirkt. Er kann im Erdenleib schon sein, aber nicht, dass er irgendwie sichtbar für eine größere Zahl von Menschen als Eingeweihter auftritt. Das ist vielleicht der Postbeamte oder irgendwas. Er wird ein Umfeld haben, das ihm ermöglicht, seine Wirkungen zu haben. Wenn seine Aufgabe ist, jetzt an verschiedenen Orten der Welt zu wirken, wird er halt irgendwas verrichten, wo er viel erweisen muss durch seine Tätigkeit. Und er wird nichts anderes tun, als da und dort ein Wort fallen zu lassen oder zwei. Das reicht. Das reicht, um bei einem anderen Menschen, der vorbereitet ist dazu, ohne es zu wissen, noch vielleicht 20 Jahren Schnipp macht und er findet plötzlich seine Lebensaufgabe und dann geht es weiter. Also so wirken die großen Eingeweihten eigentlich. Da ist keine große Erklärung oder irgendwas notwendig. Aber er findet die Menschen, weil er vorher natürlich schon kennt, ihr Karma und ihre Möglichkeiten kennt und dann genau weiß, welches das weckende Wort sozusagen ist. Es ist oft wirklich nur ein Wort. Und das schläft einmal lange Zeit und irgendwann wacht es auf und der Mensch wird auf seine Lebensaufgabe aufmerksam. Er kann trotzdem in völliger Freiheit entscheiden, also es ist nichts Suggestives dabei. Es ist nur so der Anstoß, dass ihm das, was vielen anderen, die halt vielleicht noch nicht reif genug dazu sind, nicht auffällt. Sie hätten vielleicht auch eine Aufgabe, weil wir alle eine Aufgabe haben, wenn wir kommen, aber wie viele registrieren sie bewusst? Weil dann, irgendwie erfüllen wir sie ja trotzdem immer dann halt durch unser Schicksal. Aber die Frage ist immer, erfüllen wir sie so, dass wir nur unser Karma damit abdienen oder erfüllen wir sie so, dass damit zugleich ein weiterer Nutzen für die ganze Menschheit entsteht. Und das ist das Eigentliche und dazu muss aber jemand schon auch eine gewisse Reife haben und dann macht es Sinn, dass er durch einen so hohen Eingeweihten diesen Anstoß bekommt, der ihm ermöglicht, dann seine karmische Aufgabe so zu bewältigen, dass sie wirklich eine größere Wirkung hat in der Menschheit. Und daher sind solche Eingeweihte wie etwa ein Zarathustra, Meister Jesus, also sehr, sehr oft inkarniert. Also die haben eine andere Aufgabe als etwa ein Buddha, der im also 500 vor Christus oder so seine letzte irdische Inkarnation hatte und seitdem also aus der geistigen Welt wirkt, beziehungsweise mit der Marssphäre verbunden ist und so weiter. Das ist halt eine andere Art von Eingeweihten. Es gibt auch da immer die zwei. Das eine ist wieder mehr die abelitische Strömung, das andere ist die Kainsströmung. Also das heißt, der Zarathustra gehört auch ganz eindeutig zur Kainsströmung und daher die Auseinandersetzung mit den arimanischen Kräften, Licht und Finsternis und Armuts-Ariman, diese Kämpfe, die da sind.
Der Buddha gilt als ein Bodhisattva, oder? Letzte vorchristliche Bodhisattva, oder?
Ja, und das heißt, in der Inkarnation steigt er dann vom Bodhisattva zum Buddha auf. Und dadurch muss er sich nicht mehr inkarnieren. Und es gibt aber jetzt viele Bodhisattvas, die eigentlich schon so weit wären, auch zur Buddha-Würde aufzusteigen. Das heißt nämlich, das ist ab dem Moment möglich, wo ich für meine eigene Entwicklung keine Inkarnation mehr brauche. Das heißt, mein Karma ist ausgelöscht. Ab dem Moment besteht keine Verpflichtung mehr, sozusagen, es gibt nichts, was mich bindet nach unten, außer ich binde mich selber, indem ich sage, ich kann etwas tun für die Menschen, für die Menschheitsentwicklung. Dann gehe aber in freien Stücken sozusagen, in ganz freien Stücken, ganz bewusst in freien Stücken, sagen wir es so. Weil letztlich macht uns Karma ja auch nicht unfrei. Wir glauben es nur in der Inkarnation, dass es uns unfrei macht. Aber es ist in Wahrheit ja nur die Folge von einem Entschluss, den wir in der Vergangenheit gefasst haben. Und das gehört dazu, sozusagen. Also der Ausgleich gehört dazu. Wenn das halt eine üble Tat war, dann hat es halt üble Folgen. Aber die sind eins mit der Tat selber in Wahrheit. Das ist nur zeitlich halt deutlich auseinandergesetzt. Aber ich setze eine Tat, mit der ich sozusagen eine Scharte in die Welt hineinschlage, eine schlimme, und die muss ich zuerst kippen, bevor ich sage, mich interessiert die Welt nicht mehr. Also das ist der Punkt. Also, weil sonst könnte die Erdenwelt auch nicht in einen höheren Zustand übergehen, wenn wir unsere Karmaspuren nicht auslöschen würden. Wie es unlängst einmal gesagt, eigentlich kann man sagen, die Erde ist das kristallisierte Karma der Menschheit. Das heißt, wir können die Erde nur dann vergeistigen, wenn dieses ganze Karma aufgelöst ist, und das kann letztlich nur jeder sein eigenes auflösen. Und mit Hilfe von Eingeweihten und namentlich dahinter mit der Hilfe des Christus kann das aber noch auf eine Art geschehen, dass das anderen auch etwas bringt, in gewisser Weise einen Impuls. Weil ich kann Karma so machen, dass das halt die zwei betrifft, zwischen denen das Karma besteht, und das war es dann mehr oder minder. Aber es kann auch eine viel, viel größere Wirkung bekommen, wenn das Menschen sind, die eine bestimmte geistige Reife haben, müssen noch keine Eingeweihten selber sein, aber trotzdem können sie schon eine hohe Entwicklungsstufe haben. Naja, also jetzt dieser Christian Rosenkreuz, der werdende Christian Rosenkreuz, um auf ihn wieder zurückzukommen, war also jetzt als Flor, als diese Gestalt des Flor inkarniert, also etwa zur Zeit Karls des Großen, etwas früher, wenn's mit den historischen Gegebenheiten irgendwie zusammenpassen würde, wäre es der Charibert von Laon, aber da ist nichts eigentlich aus der Geschichte zumindest zu finden, was irgendwie mit der Sage von Florent Blanchefleur wirklich was zu tun hätte, was nicht ausschließt, dass er nicht diese geistigen Erlebnisse hatte, aber das ist die Zeit, also das sind dann die, weil also Florent Blanchefleur der Sage nach sind die Großeltern von Karl dem Großen. Was natürlich im äußerlich historisch nicht stimmt, weil da ist es eben diese Bertha mit dem großen Fuß, und das ist die Mutter vom Karl dem Großen, und die ist wieder eine Tochter eben von Florent Blanchefleur. Und in der äußeren Welt ist sie die Tochter eben von dem Charibert von Laon. Naja, also jedenfalls das Wesentliche dieser Inkarnation war diese Beziehung zwischen Flor und Blanchefleur, diese Liebesbeziehung, wo beide auf der Erde jetzt stehen, aber die eine eben die Vertreterin des Abelitentums, und er der Vertreter, der Flor der Vertreter der Kainsströmung in Wahrheit. So, jetzt nächste Inkarnation, 13. Jahrhundert. Muss fallen in die Zeit Geburt herum, weiß ich nicht, 12, 28 würde ich schätzen, so in der Größenordnung, 12, 30 vielleicht. Also etwas vor dieser Verfinsterung. Vielleicht sogar 1240, aber das wäre schon sehr knapp dann dran. Und bevor ich das jetzt noch genauer schildere, kurzer Abstecher zu den Katharern. Die Katharer sind also eine typische Abelströmung. Im Grunde ist die Lehre ganz streng danach, wegzukommen von der Erdenwelt, geläutert und in Reinheit in die geistige Welt einzutreten und die im Grunde verwerfliche Welt da unten zurückzulassen. Weil sie gehen ja als ja, typische Gnostiker eigentlich, also das heißt, sie haben eigentlich die Gnosis verinnerlicht, die zur Zeit des Urchristentums sehr weit verbreitet war, wobei es ja die verschiedensten Strömungen gab, aber die meisten haben eines gemeinsam: die äußere materielle Welt ist eine Schöpfung, nicht keine Schöpfung Gottes, sondern sie ist die Schöpfung des Satans oder wie immer man ihn nennt, also jedenfalls des bösen Geistes, und sie muss überwunden werden. Und man muss sich lösen von ihr und man muss zurückkehren zu dem ursprünglichen rein geistigen Zustand. Ja. Und diese Lehre hatten auch die Bogomilen zum Beispiel, steckt im Hintergrund. Die Bogomilen haben einen ziemlichen Einfluss auf die Katharer gehabt. Also die Katharer haben eine ganze Menge von dort übernommen. Entfalten sich in Frankreich auch etwa in der Zeit so 12. bis 14. Jahrhundert, kann man sagen. Und sie sind sehr verbreitet zu der damaligen Zeit. Also namentlich halt in Südfrankreich, aber durchaus auch darüber hinaus. Und zwar so verbreitet, und das macht natürlich erst recht klar, warum die Kirche dann so vehement gegen sie vorgegangen ist, weil schon wirklich in weiten Gebieten die Gefahr besteht, dass die katholische Kirche zu einer Randerscheinung herabsinkt. Also das heißt, da waren, weiß ich nicht, 80% Katharer und nur mehr 20% Katholiken im ursprünglichen, oder nein, ursprünglich ist da das falsche Wort, im römischen Sinn, sagen wir im römischen Sinn. Und sie haben eben einige Eigenheiten daher drin, also sie sind aber absolut christlich. Christus ist für sie eben der Führer in das geistige Reich, verbunden mit Auferstehung, mit allem. Wobei man sich fragt, wie genau können sie die Sache mit der Auferstehung erfassen, weil in manchen Katharer-Zirkeln durchaus eben diese gnostische Lehre auch vorherrscht, dass der Christus nicht gestorben ist am Kreuz, dass das nur ein Scheintod sozusagen war, dass das kein wirklicher Tod war, das wäre unmöglich. Daher lehnen die Katharer auch das übliche lateinische Kreuz ab. Also das lateinische, also das normale Kreuz, was überall hängt, also das Passionskreuz. Das lehnen sie ab, genauso wie ja im Grunde das irgendwo vorkommt bei den Templern. Diese Geständnisse, die man da erpresst hat sozusagen, wo dann gesagt wird, naja, sie mussten bei der Aufnahme aufs Kreuz spucken und solche Sachen, also dem Kreuz seine Verachtung entgegenbringen, das hatten die Katharer auch. Also das Kreuz ist also ein Zeichen des Satans eigentlich für sie und ein Zeichen der Schande und so weiter und der Demütigung und weiß Gott was alles. Was haben sie noch? Sie leben nicht nur streng vegetarisch, sondern man kann sagen streng vegan, würde man heute sagen. Also kein Fleisch, keine Milch, keine Eier oder solche Sachen, kein Käse, nichts. Das Einzige, was erlaubt ist, Fisch ist erlaubt, weil man zur damaligen Zeit der Ansicht ist, also Fisch geht nicht durch Zeugung hervor, weil es wird alles abgelehnt, was durch Zeugung hervorgeht. Also das ist eben bei den Tieren der Fall, bei den Fischen nahm man das nicht an, sondern man dachte, die entstehen aus dem Wasser. Außerdem ist der Fisch ja ein altes Symbol für den Christus, also das heißt, das ging, und in der Bibel steht es ja auch, also mit dem Brot und mit den Fischen und so weiter. Also die Fische wurden nicht als problematisch angesehen. Und natürlich sowieso eine sehr karge Lebensweise, eine sehr asketische Lebensweise sowieso. Leben in Armut, also wer sich entschließt, den Katharern beizutreten, gibt sein Gut an die Katharer weiter und die tun Gutes damit. Also keiner hat ein Privatbesitz im Grunde, bis auf das Gewandl, was er anhat, und das ist ärmlich. Und nach einer entsprechend langen Prüfungszeit, die mit Enthaltsamkeit und allem Möglichen verbunden ist, also vor allem dann bei den höheren Graden, was man vielleicht frühestens nach 4 Jahren oder so erreichen kann, manche auch nie, also das waren sicher der größte Teil, waren welche, die nie bis zu der Stufe gegangen sind, dass sie in diesen nächsthöheren Grad aufgenommen wurden. Also da gab es eigentlich dann die Stufe des Initiierten, das ist aber noch nicht die höchste, und dann die Stufe des Parfait, des Vollkommenen. Und von denen gab es also natürlich nicht allzu viel, weil die mussten halt ziemliche Proben auf sich nehmen, also was Enthaltsamkeit und dergleichen betrifft, Askese bezüglich Speisen und dem, also wirklich nur das Notwendigste. Und natürlich sexuelle Enthaltsamkeit. Die Ehe war verpönt, also das heißt, wer beitreten wollte den Katharern, musste die Ehe aufgelöst sein. Das Freundschaft durfte ohne weiteres sein, aber keine sexuelle Beziehung natürlich. Und weil sie überhaupt also die Vermehrung auf Erden als negativ angesehen haben. Weil ja eben die ganze Erdenwelt ist des Teufels in Wahrheit oder des Satans. Also das heißt, wenn man dem Vorschub leistet, da herunterzukommen, dann ist das nicht der richtige Weg. Und was es noch gab, also wenn dann die Reife da war, wenn sie dann das Consolamentum erhielten, das heißt also diese Weihestufe erhielten, erst da, kurz davor, wurde ihnen offenbart das einzige Gebet, das sie hatten, das Vaterunser. Das war den anderen nicht bekannt, denen die draußen waren. Wenn man sich denkt, haben sie es nicht bei den Katholiken vielleicht eh gehört, mag schon sein, dass dort in der Kirche war, aber natürlich auf Lateinisch. Das heißt, es war für sie sowieso nicht vom Inhalt her verständlich für die meisten. Und die Katharer haben gepredigt in der Volkssprache, es ist auch ganz wichtig.
Französisch?
Französisch, ja, beziehungsweise eben im Südfrankreich, also in dem speziellen Französisch, in dem Okzitanischen, das eng verwandt ist mit dem Katalanischen da schon darüber, also das und das war also ganz wichtig, dass eben die Volkssprache auch da drinnen war, also dadurch ging das natürlich viel, viel direkter, und das hat also trotz dieser strengen Regeln im Grunde und dieser strengen Askese, die zwar eben fürs breite Volk nicht so streng waren, aber doch. Sie sahen nämlich, dass die Oberen, wenn man sie so nennen will, dass die das aber wirklich streng einhalten und dass die Vorbilder sind. Während in der katholischen Kirche halt, je weiter oben, desto mehr Prunk. Und das war mit ein Punkt natürlich auch, warum die so im 13. Jahrhundert einen immensen Zustrom gehabt haben. Und wirklich begonnen haben, also gewaltig der katholischen Kirche das Wasser abzugraben. Also im Südfrankreich oder so zum Beispiel war das Katholische die absolute Minderheit. Die absolute Minderheit. Und von dem her ist es schon nicht verwunderlich, dass die natürlich mit ärgster Gewalt vorgehen gegen die Katharer, schon allein deswegen. Und Was noch war, sie kannten also dann auch wirklich extreme Fastensperioden, die sogenannte Endura in verschiedenen Stufen. Also das ging wirklich hin bis 40, 50 Tage Fasten. Nur Wasser aus. Und es gab auch sogar die Möglichkeit, also das haben manche gewählt, wenn sie krank waren, wenn man gemerkt hat, dass sie werden nicht mehr lange leben, dann haben sie ihrem Leben dadurch ein Ende gesetzt, dass sie keine Nahrung mehr aufgenommen haben, bis sie verhungert sind sozusagen. Also sie sind freiwillig aus dem Leben geschieden durch strenge Askese und vor allem nämlich die bis zu ihrem Tod noch nicht so weit reif waren, dass sie das Consolamentum erhalten konnten, also dass sie in diese höhere Weihstufe aufsteigen konnten. Dann gilt das sozusagen als Ersatz, galt das als Ersatz. Und das ist jetzt wichtig für unsere Christian Rosenkreuz-Geschichte, weil da einige Elemente davon hineinkommen. Weil natürlich ist klar, dass durch diese Askese oder so sie auch vom Körperlichen her sehr, sehr zart waren, sehr, sehr reduziert waren irgendwie. Also nicht so Menschen, die so, obwohl es trotzdem viele dabei waren, die offensichtlich sehr zäh waren und vieles ausgehalten haben, aber trotzdem, sie waren sehr, sehr fein gebaut, also durch die Askese wird das bewirkt. Und etwas Ähnliches findet man nämlich jetzt bei dieser Inkarnation des Christian Rosenkreuz. Die entscheidende Phase fällt also sicher eben um 1250 herum. Noch einmal zur Erinnerung, 1244 ist die Tragödie von Montségur, diese berühmte Geschichte, also wo die Kadaver verbrannt werden. Das schätze ich mal mit ziemlicher Sicherheit, dass das eben vor dieser Einweihung des Christian Rosenkreuz war. Aber sie erfolgt kurz darauf. Und zwar ist er inkarniert, wird als sehr junger Knabe eigentlich schon, als sehr schwächlicher Knabe, sehr zart gebauter Knabe schon von Geburt auf, wird auferzogen eben von einer Gemeinschaft von 12 Eingeweihten. Wie er dorthin gekommen ist oder so, wird nicht näher geschildert, ist nichts überliefert. Sie ziehen ihn auf an einem Ort, sagt Rudolf Steiner, der noch nicht genannt werden kann. Später mal hat er gesagt, der vielleicht schon bald genannt werden kann, aber er wurde nicht genannt. Also habe ich nichts zu nennen jetzt. Und spekulieren sollte man auch nicht, aber gewisse Überlegungen kann man sich schon anstellen, wenn man das zusammennimmt mit der Geschichte, mit den Kadavern und mit den ganzen Sachen, Floß, Blanchflur und dergleichen. Gewisse Richtungen geben sich da schon an, aber das sage ich nichts jetzt. Also ein sehr zarter Knabe wird er geboren und wird im Grunde aufgezogen von diesen 12 Eingeweihten. Und diese 12 Eingeweihten sind jetzt natürlich nicht irgendwelche Eingeweihten, sondern im Grunde ist es eine Versammlung der größten Eingeweihten, die zur Verfügung stehen. Es sind nämlich einmal 7 von ihnen, die in der urindischen Zeit als die 7 Rishis inkarniert waren und die vorher die großen Führer der 7 atlantischen Perioden waren, Kulturperioden kann man jetzt sagen, also das sind die ganz großen Eingeweihten eigentlich, die mit den Planetenorakeln zusammenhängen und das sind einmal 7. Dann kommt ein 8. dazu, der jetzt repräsentiert die eigentliche urindische Epoche. Das kann jetzt nämlich keiner aber von den 7 Rishis sein, sondern das ist halt ein namentlich nicht weiter natürlich genannter Eingeweihter, der steht für die urindische Epoche, einer für die urpersische, einer für die ägyptische, einer für die griechisch-lateinische. Dann haben wir einmal 7 und 4 ist 11. Und einen 12. haben wir noch, der, wir stehen ja eigentlich schon am Vorabend des Bewusstseins-Seelenzeitalters, also unserer Kulturepoche, der dafür steht, bei dem am stärksten der Intellekt und das äußere Wissen, kann man sagen, das Wissen seiner Zeit ausgeprägt ist. Also das heißt, der ist weniger jetzt ein Hellseher, der zurück in die Vergangenheit schaut, sondern er hat den Intellekt bereits ausgebildet in moderner Weise und ist sowas wie eine Art Universalgelehrter über das Wissen seiner Zeit. Und diese 12 sind jetzt die Erzieher dieses jungen Christian Rosenkreuz, indem sie ihm eben aus ihren Erfahrungen, aus ihren Erkenntnissen schildern zunächst. Und da wird eben ganz deutlich von Rudolf Steiner gesagt, aber auch diese großen Eingeweihten konnten zu dieser Zeit nicht hineinschauen in die geistige Welt. Das heißt, sie konnten nur aus der Erinnerung sprechen, was sozusagen hängen geblieben ist irgendwo, was so eindrucksvoll war, dass es Spuren im Gedächtnis hinterlassen hat. Weil ihr wisst, es ist unheimlich schwer, geistige Erlebnisse so wirklich festzuhalten. Kaum ist da, ist schon wieder weg und man weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll. Also ist noch viel schlimmer als bei Träumen oder was. Es ist auf und davon. Und also sie müssen aus der Erinnerung das herausholen und mit dem belehren sie ihn eben. Und das geht eine lange Zeit. Und dann, als es sozusagen ernst wird, als er jetzt einmal das mehr oder minder als Wissensstoff aufgenommen hat, kommt jetzt ein nächster Schritt, wo er beginnt, strenge Askese. Also der Leib ist ohnehin schon sehr zart, hat im Übrigen auch den Effekt, dass alles das, was diese Eingeweihten ihm beibringen, auf ihn wirkt, also er muss damals noch wirklich relativ jung gewesen sein, das wirkt bis ins Physische hinein, ganz stark. Wir wissen ja, dass beim kleinen Kind auch alles bis ins Physische letztlich hineinwirkt. Und bei diesem jungen Christian Rosenkreuz sicher noch über diese 7 Jahre am Anfang hinaus. Und das wird erleichtert noch dadurch, dass dieser Körper relativ schwach und dadurch leicht prägbar ist. Und jetzt auf eigenen Wunsch dieses Knaben Christian Rosenkreuz schwächt er diesen Körper noch weiter durch strenge Askese. Also das heißt, er fängt zu hungern an einfach. Und das geht so weit, dass er wirklich schon in einen fast lebensbedrohenden Zustand kommt und dann auch in einen mehrtägigen Einweihungsschlaf verfällt. Also das heißt, da haben wir wieder so ein bisschen das Motiv, was beim Lazarus schon da war. Es ist nicht so, dass die 12 ihn in den Einweihungsschlaf versetzen. Er selber ist es, der sich versetzt in diesen Zustand durch seine Askese jetzt. Also das heißt, er geht diesen Weg der Endura, wenn man so will, den wir von den Katharern kennen. Halt nicht bis zum bitteren Ende, aber sehr scharf heran. Und es ist immer von mehreren Tagen die Rede. Es wird keine genaue Zahl angegeben, aber es klingt so immer, als wäre das eine ziemlich eine Periode, die über die normalen 3 Tage hinausgeht. Also es wird wohl so an die 4 Tage gewesen sein, so, oder vielleicht sogar ein bisschen darüber, weil es ja schon beim Lazarus selber, bei der Erweckung des Lazarus ja schon am 4. Tag eigentlich erst die Erweckung stattfindet. Also sehr, sehr spät. Also er fällt dadurch jedenfalls aus eigener Vorbereitung und auf eigenen Wunsch, also in diesen Einweihungszustand. Und jetzt strömen, könnte man sagen, diese 12 Eingeweihten ihm ihre Weisheiten zu, aber so, dass sie geprägt sind in eine Ja, man kann sagen, kurze mantrische Formel, gebetsartige Formel. Also das heißt, ein Satz, zwei Sätze vielleicht. Und da liegt die ganze Weisheit drinnen, also die vorher über Jahre vielleicht in Worten geäußert wurde, die ist jetzt verpackt in einem ganz, ganz kurzen Text. Und der wird sicher irgendwie rezitiert vor ihm, während er in diesem Zustand ist. Und dadurch wird gleichermaßen diese Quintessenz aller Kulturepochen plus aller atlantischen Epochen saugt ja jetzt dieser Christian Rosenkreuz auf wie ein Schwamm. Und als er erwacht aus dem Zustand, von selber erwacht aus dem Zustand, auch wieder ein Fortschritt, spüren alle, die rundherum sind, das heißt die 12 Eingeweihten, sonst ist niemand da, spüren einmal, dass er sich gewaltig verändert hat. Irgendwas hat sich schon abgezeichnet während der ganzen Prozedur, weil sein Körper ganz durchscheinend wird. Also so zart wird, dass man den Herzschlag sieht wahrscheinlich darunter. Und, also ganz, ganz zart. Und Rudolf Steiner sagt ganz deutlich, also das geht so weit, dass ein solcher Zustand eigentlich nur zu einer ganz, ganz besonderen Zeit möglich ist, weil da der ganze Kosmos mitwirken muss, damit so ein Zustand überhaupt zustande kommt und der nicht gleich stirbt. Schätzungsweise wird das, sage ich mal, wirklich das Jahr 1250 sein, so in der Größenordnung. Jedenfalls das Jahr der tiefsten Finsternis, dieser tiefsten geistigen Finsternis. Da passiert das und da strömen jetzt also diese 12 ihre Weisheit in diesen kurzen, prägnanten Sätzen ihm ein und dann erwacht er und sie spüren, also er ist jetzt als ein ganz anderer irgendwie erwacht, er bringt etwas ganz anderes mit und sie spüren auch, dass er das Damaskus-Erlebnis des Paulus nachvollzogen hat, das heißt, er ist dem ätherischen Christus begegnet letztlich. Und aus dieser Begegnung mit dem ätherischen Christus spricht er jetzt. Und er gibt ihnen jetzt sozusagen ihre eigene Weisheit zurück, aber in dieser durch den ätherischen Christus verwandelten Form. Und dadurch wird es etwas noch viel, viel Höheres. Weil sie haben ihm das Wissen in ihrer Zeit gegeben und Wissen, hellsichtiges Wissen sogar, aber aus der Erinnerung eben, aus der Atlantis, aus den ganzen Kulturepochen. Er verwandelt das jetzt in etwas ganz Lebendiges. Das heißt lebendig in dem Sinn, dass das wirklich wirkende Kraft ist. Und tatsächlich ist sein Ätherleib im Gegensatz zum physischen Leib immer stärker geworden dabei. Nur es gibt immer da eine gewisse Trennung zwischen dem physischen und ätherischen Leib, verschärft durch die Askese, verschärft durch diese ganz strenge Askese, die für diesen Einweihungszustand notwendig war. Dadurch wird der Ätherleib eben aber auch abgehalten davon, zu viel sich zu verausgaben an den physischen Leib. Der wird im Grunde wirklich nur so lange am Leben erhalten, bis die Aufgabe da auf Erden erfüllt ist. Und die erfüllt sich eben jetzt mit dieser Prozedur. Also dass er durch die Askese in diesen 3-4-tägigen Schlaf verfällt, Einweihungsschlaf verfällt oder Einweihungszustand verfällt, sagen wir es besser so. Und dass er dann diese Erneuerung durch den Christus erfährt und das den anderen zurückschenkt im Grunde. In neuer, höherer Form. Das heißt, er bringt ihnen das, was bei denen allen vorchristliches Wissen, vorchristliche Geistigkeit war, auf einer erneuerten, höheren, durchchristeten, stärker durchchristeten Ebene zurück. Und sie sind daher dann auch natürlich, wenn sie wieder inkarniert werden, zählen sie zum engsten Schülerkreis von Christian Rosenkreuz dann in der nächsten Inkarnation. Und als seine Aufgabe erfüllt ist, stirbt er einfach, dieser Knabe. Wird wohl nicht weit über 20 Jahre alt geworden sein. Also ganz jung. Während er vorher als Apostel Johannes über 100 wurde, ist er jetzt, stirbt er sehr, sehr, sehr früh. Einfach weil mit dieser Einweihung ist alles erledigt, um was es in dieser Inkarnation ging. Und dass es funktioniert hat, dazu waren aber ganz streng notwendig diese im Grunde Mittel, wie sie auch die Katara angewendet haben. Also namentlich dieses Fasten, diese Endura, diese Enthaltsamkeit, die natürlich auch ganz extrem in dem Fall da ist, weil er ja sogar von der ganzen Welt im Grunde abgeschirmt ist. Also er ist an einem unbekannten Ort, nicht in Geselligkeit mit irgendwem anderen als mit diesen 12 Eingeweihten. Und die Aufgabe ist erfüllt, er stirbt, wird relativ bald danach wiedergeboren, nämlich im 15. Jahrhundert wiedergeboren, und da trägt er dann offiziell den Namen Christian Rosenkreuz, weil er ihn ja jetzt in dieser Inkarnation im 13. Jahrhundert nur als esoterischen Namen hatte. In seiner esoterischen Bedeutung eben Christian, also dem Christus zugeordnet und eben das Rosenkreuz. Das heißt, im Grunde nämlich auch da drin im Rosenkreuz steckt ja auch die Überwindung des bloßen lateinischen Kreuzes, des Passionskreuzes. Das wird überwunden dabei. Und dieses, dass da Leben herauskommt aus dem Holz, in der Symbolik der Katara ist es eigentlich auch drin, weil die Katara, die typischen Katara-Kreuze, es gibt nämlich Kreuze, sie haben schon Kreuze, nur halt nicht dieses Passionskreuz, sondern ein anderes, man kann das fast als Blumenkreuz irgendwie bezeichnen, das hat so an den Spitzen so lauter so Auswüchse irgendwo. Ich habe jetzt leider kein Bild da, kann ich das nächste Mal mitbringen. Also eher, das erinnert irgendwie so ein bisschen an den Baum des Lebens, weil es ist, diese Auswüchse sind so deutlich auch.
Katara-Kreuz,
ja. Ist schwer zu finden.
Wirklich?
Aber da habe ich es, ich habe es nämlich auf meiner Katara-Seite, da habe ich es eh.
Da frischt uns das kurz zwischendurch.
Genau.
Blumen.
Genau.
Am Kreuz ist Ende, ne? An den Enden der Balken.
Ja, genau.
Aber den oberen dreien wahrscheinlich, oder?
Genau. So. Man findet die nämlich, also dass sie auch als Katara-Kreuze bezeichnet werden, sehr selten. So, Kreuz. Ja. Da unten habe ich jetzt. Da ist es. So schaut die aus.
Ah, ach so, man kennt es schon.
Ja.
Oh ja.
Mhm. Es gibt verschiedene Variationen, ja. aber immer dieses Ding, wenn man es ein bisschen kleiner hat, muss da vorher gehen, seit wenn es kleiner ist, das schaut fast wie ein Baum aus eigentlich. Für mich schaut das wie ein Baum aus.
Mhm. Ja, ja. Genau.
Ja. Also das ist sicher aufgefasst als ein Symbol auch des Baums, des Lebens.
Des Lebens, genau.
Ja, 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 ja. Und das setzen sie dem total entgegen.
Wieso ist beim Petrus Kreuz der Strich so weit unten?
Sind das die ersten? Ja, naja, weil der mit dem Kopf nach unten gekreuzigt wurde. In Rom. Daher heißt das Petrus Kreuz. Und die Templer zum Beispiel ist ja auch interessant, auch kein lateinisches Kreuz. Mhm. Ihr Zeichen ist das Tatzenkreuz da. Also das heißt im Grunde ein griechisches Kreuz mit nur ein bisschen Ausweitung. Mhm. Und das griechische Kreuz, das hat vielmehr schon mit dem Sonnenkreuz in Wahrheit zu tun, wenn die Balken gleich lang sind. Mhm. Das Sonnenkreuz ist halt noch extra der Kreis
darüber. Ach so,
aber,
ja.
Okay. Aber, und das ist verwandt mit der Swastika in Wahrheit, also mit den Hellseherorganen. Das heißt, das hat eine ganz andere Bedeutung als das lateinische Kreuz. Das lateinische ist ein wirklich dieses Todeszeichen, das Passionszeichen, was die anderen nicht sind. Mhm. Das sind die eigentlich alle nicht. Ich meine, da ist bei dem Keltenkreuz ist eine Mischung, aber es ist auch dominiert eigentlich durch das Sonnenrad. Mhm.
Dieses koptische Kreuz spricht auch sehr an.
Ja, 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 ja. Und das hatten ja schon die Pharaonen letztlich, also das Ang. Mhm. Das Henkelkreuz. Und das Tau, das geht zurück in die Atlantis. Das Tau. Ist der Tauhammer.
Tau, ne? Tau. Das heißt nicht Tau.
Tau. Ja, Tau, Tau auch. Ja, ja, auch. Ja, ja.
Der Franziskus hatte das, glaube ich, oder?
Ja, ja.
Der hatte oben der hatte ein Kreuz.
Ja, 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 ja. Also genau.
Auch Tau-Kreuz.
Genau.
Und wie ist das mit der Drehrichtung von diesen Hakenkreuzen?
Ja, eigentlich.
Ja, es gibt, ja, ja, also das ist das
Gegenteil,
genau, das ist das Nationalsozialistische, da steht es auch nur auf der Spitze
und
das dreht sich in die andere, gegen den Uhrzeigersinn, also es ist, man sagt immer, also das würde sich so drehen,
ja, klar,
also im Uhrzeigersinn, ja, genau, das gegen den Uhrzeigersinn, ja, was heißt das in Wahrheit? Die Inder kannten ja beide Formen, haben auch beide verwendet, ziemlich gleichberechtigt. Das sind die alten Hellseherorgane. Mhm. Und das sind die neuen. Mhm. Weil die neuen drehen sich im Uhrzeigersinn. Also die Lotusblumen, wenn ich zum Beispiel bei der 12-blätterigen oder was, sind ja im Prinzip 6 aus der Vergangenheit, 6 aus der Gegenwart, aber wenn sie richtig erweckt werden, drehen sie sich im Uhrzeigersinn. Alle. Während sie sich in der Vergangenheit gegen den Uhrzeigersinn drehten. Die sich mit dem Uhrzeigersinn drehen, da ist das Ich-Bewusstsein dabei, bei den anderen wird es rausgeschmissen. Das steckt in Wahrheit dahinter, in der Symbolik.
Wir fühlen uns jetzt mehr zum Rechts drin, durch unsere ganze Kultur aufgefordert oder
angehört. Ja, ja, also das natürlich, dieses gegen den Uhrzeigersinn, das ist auch was in die Vergangenheit zieht. Das will einen viel, viel früheren Zustand wieder manifestieren. Und das lateinische Kreuz, so also richtig aufkommt, ist ja sowieso erst, also dann im Urchristentum ist das ja nicht da. Das Urchristentum hat das auch noch nicht im Grunde, spielt keine Rolle. Das kommt eigentlich so richtig erst auf, eben auch dann letztlich als Machtzeichen, noch mit dem Sieg Konstantins, da gegen Maxentius. In diesem Zeichen wirst du siegen. Da trägt er das Passionskreuz voran. Und ab da fängt dann praktisch an, das Christentum Staatskirche zu werden. Und ab dem Zeitpunkt ist das Kreuz hier als Symbol des Todes, ja, auf jeden Fall auch. Dass es wirklich Symbol der Auferstehung wird, braucht es eben die andere Seite dazu, dass die Rosen in Wahrheit heraussprühen, dass es wieder lebendig wird. Oder halt, wie es bei den Kadavern ist, dass das zu so einem Lebensbaum wird. Das sind es nicht ausdrücklich Rosen oder irgend sowas, aber es ist vom Bild.
Aber es hat so was Blätterartiges.
Es hat so was Blätterartiges, absolutes. Mhm. Und da kommen die Lebenskräfte heraus.
Also, ich habe auch Herzen gesehen. Wie es größer war,
ja,
größer, sieht man immer Herzen.
Ja, also es gibt sie in verschiedenen Ausprägungen. Das ist halt jetzt ein Musterelement. Also ja, diese. Aber jedenfalls nur ja nicht das einfache lateinische Kreuz.
Da hast du vielleicht die Herzen gemeint auch. Da drin,
ja,
was ausgespart ist.
Genau,
das, was ausgespart ist.
Das ausgespart ist.
Wenn man durchschaut.
Ja, genau.
Das hast du gemeint vielleicht, oder?
Genau. Ja.
Stimmt. Das hat eigentlich was Lilienartiges, gell? Das ist, glaube ich, auch die bourbonische Lilie, gell?
Ja.
Was? Was jetzt genau? Bitte? Wo ist jetzt die Lilie?
Das sind Lilien-Symbole. Das ist interessant, dass nämlich die Dominikaner haben, wenn ich mich recht entsinne, nämlich ein sehr ähnliches Symbol. Und die sind aber in gewisser Weise die totalen Gegner gewesen, weil die Inquisition, die kommt von den
Dominikanern.
Die sind die, warte mal, das heißt, finden. Also sie haben das auf jeden Fall oben auch. Ich meine, es ist schon anders, aber diese Spitzen sind auch irgendwo drinnen, da diese dreifältige.
Aber die ist viel kürzer, die Spitze.
Ja, sie ist sicher, ja.
Das ist ein bisschen. Schon.
Ja.
Aber drei, nach oben und zur Seite.
Genau. Genau. Ist mir nur aufgefallen. Zufällig eigentlich.
Das ist noch so im Wappen, wahrscheinlich gibt es das
Kreuz
auch alleine.
Ja, nehme ich an. Ich weiß es nicht, das ist mir angesprochen.
Sehr merkwürdig.
Ja. Und, also das möchte ich da kann das natürlich auch was total Zwiespältiges dadurch. Einerseits geht sowas heraus wie Thomas von Aquin, der aber auch scharf gegen die ganzen Ketzereien schreibt, muss man dazu sagen. Also da gibt es kein Pardon. Er war zwar sicher selber kein Inquisitor oder irgend sowas, aber er steht schon voll dahinter. Und
hinter was?
Naja, also was Ketzerei ist und dass da also das keinen Platz da hat.
Ja.
Das ist ganz eindeutig.
Was ist denn das für ein Symbol?
Das Wappen mit dem Mantel.
Das Wappen mit dem Mantel. Ach so, das hat der Mantel.
Ja, das ist das Dominikanergewand, das ist das weiße Untergewand und der schwarze Mantel drüber. Ja. Ja. So viel.
Das macht einen sehr...
Ja, Entschuldigung.
Zwei, ja, macht nichts. Ich habe es da drinnen bei mir. Das macht einen etwas
zwiespältigen
oder...
Richtig, ja, ja.
Es ist kein einheitliches Bild.
Nein, irgendwie nicht. Ne? Stimmt. Stimmt. Mhm. Ja, wir werden halt jetzt dann schauen, den nächsten Male, also mit der kümischen Hochzeit, denke ich, im Detail werden wir erst nach Weihnachten anfangen. Mhm. Was nächstes Mal dran ist die Inkarnation, aber in die diese kümische Hochzeit dann hineinfällt. Da können wir uns einmal das Umfeld ein bisschen anschauen.
Das ist 1600 so viel, gell?
Nein, es ist, weil die kümische Hochzeit ist 1459.
Oh ja.
Also das, genau, das heißt... Mhm. Das heißt, wir sind im 15. Jahrhundert und er wird in dieser Inkarnation 106 Jahre alt. Also da. Und ist also weit unterwegs durch den ganzen Orient und so. Man weiß natürlich nicht genau, wo überall, aber es gibt schon gewisse Anhaltspunkte, gibt es durchaus. Das heißt, wir werden uns diese Dinge anschauen, weil ja, da eben die Begegnung auch mit dieser östlichen Weisheit da ist, auch natürlich mit den Gegenimpulsen, die irgendwo da sind. Zu der Zeit ist der Islam ja dort schon weit verbreitet, längst weit verbreitet. Ist sogar von vielen die Blütezeit dort schon längst vorbei wieder. Mhm. Weil Blütezeit gab es einmal... Eine erste, eben diese Akademie von Gondi Chapel natürlich, die sogar vorislamisch ja noch ist. Die beginnt vorislamisch. Und im Grunde bis zu einem gewissen Grad ist der Islam sogar ein Impuls, diese Kräfte von Gondi Chapel nicht einseitig zu groß werden zu lassen, sondern was anderes entgegenzusetzen. Und von Gondi Chapel geht es dann nach Bagdad. Hof Harun al-Rashid beziehungsweise al-Mamun dann, also einer seiner Söhne, der dort ein Haus der Weisheit gründet, nachdem es eh schon vorher unter dem Harun al-Rashid sehr viele Gelehrte sich dort versammelt haben und das ein Weisheitszentrum, aber dann wird definitiv ein Haus der Weisheit in Bagdad gegründet, nach dem Muster der Akademie von Gondi Chapel. Und von dort geht es dann weiter nach Kairo und so fort. Also und mit all diesen Dingen muss sich der Christian Rosenkreuz einmal auseinandersetzen. Und das alles mitnehmen irgendwo. Eben, er geht ziemlich die Wege auch, die zusammenhängen mit der Sage von Flor und Blanche Flor, die führt die auch dort irgendwo in die Gegend, in den Orient zumindest hinein.
Und die ja eigentlich auch der zwischen seinem 18. also vom 18.
Ja.
Jahr an bei Jesus gegangen ist, gell? Der ist ja auch in diesen Osten gegangen.
So ist es, ja. So ist es, ja. Ja, 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 ja. Also von dort kommt sehr viel und wie gesagt, die ganz wesentlichen Impulse kommen ja immer von Persien her. Das ist ganz wichtig. Also dort die Impulse und daher dann eben in nachchristlicher Zeit der Impuls des Manes, der hängt ja auch ganz stark mit dem Zarathustra-Element zusammen, also mit dem Manichäischen, das dann daraus entsteht, aber dann sogar in Verbindung mit dem Buddhistischen. Also da wird schon dort die Synthese auch gesucht und die Buddhisten sind die typisch typische Abelstäubung. Mhm. Also weg von da.
Das, die Frage, die ich vorher noch stellen wollte, die ich Buddha gefragt habe. Ja. Bodhisattva Buddha.
Ja.
Und Zarathustra ist aber kein Bodhisattva, oder?
Naja.
Oder schon.
Das ist die
Frage. Meister Jesus, wie geht sich das dann alles aus?
Naja, also es gibt, soll geben, also eine Loge von eigentlich 12 Bodhisattvas.
Ja, 6 vor und 6 nachchristlich,
oder? Ja. Ja, ja, wie sie hier in Wirksamkeit treten, aber es sind immer 12 trotzdem heute. Halt, davon sind nicht immer alle inkarniert. Das
sind das dieselben wie die Meister der Weisheit? Und des Zusammenklangs der Entstehungen?
Wird wohl so sein, ja. Es hängt wohl zusammen, ja.
Das ist Theosophie.
Ja, also, ja, ja. Also so klar, so ganz klare Aussagen dazu gibt es.
Gibt es eigentlich. Aber das sind sie auch.
Ja. Es ist auch insofern wahnsinnig schwer zu beantworten, weil es hängt auch immer davon ab, welche höheren geistigen Wesenheiten, die durch sie durchwirken. Weil typisch bei den Bodhisattvas ist eben auch, dass da eine höhere Wesenheit durchwirkt. Beim Buddha der steigt deswegen in gewisser Weise vom Bodhisattva zum Buddha auf, weil es dort seine menschliche Fähigkeit wird.
Als Buddha?
Als Buddha. Mhm. Als Buddha sozusagen wird die Fähigkeit, die sonst ihm nur verliehen ist, durch die höhere geistige Wesenheit, die in ihn inkorporiert ist oder wie immer, zustande kommt, die bringt er selber zustande. Das heißt, eigentlich steigt er in den Rang dieser Wesenheit auf, zumindest teilweise. Und damit ist sowieso klar, dass er sich nicht mehr inkarnieren muss, weil das ist eine Wesenheit, die ja auch nicht auf Erden inkarniert lebt. Und damit ist das abgeschlossen. Und trotzdem kann jemand, der so weit ist und eigentlich Buddha werden könnte, trotzdem darauf verzichten und weiter Bodhisattva bleiben. Und das ist in Wahrheit ja auch das Ideal der Hauptströmung des Buddhismus heute. Das ist der sogenannte Mahayana-Buddhismus. Mahayana, Maha ist groß, so wie Mahatma oder sonst was heißt groß. Mahayana, das heißt das große Fahrzeug. Und da strebt man nach dem Bodhisattva-Ideal. Und das heißt, man sagt, man wird sich so lange immer wieder inkarnieren, bis alle Menschen erlöst sind. Das ist die Aufgabe. Während ursprünglich, das steht eigentlich so gar nicht in den ursprünglichen Lehren Buddhas drinnen. Also in den ursprünglichen Lehrreden, die von ihm da sind, er zeigt den Weg, also der Erleuchtung, die dazu führt, also das Haften an die Erdenwelt zu überwinden und dadurch dann irgendwann dazu zu kommen, sich nicht mehr inkarnieren zu müssen. Aber vom Wiederkommen und steht zumindest nichts drin. Es schließt es nicht aus, aber es steht nicht drinnen. Und die ältere Form des Buddhismus, also die sozusagen sich streng jetzt nur an das, was von Buddha überliefert ist, die werden von den Mahayana-Buddhisten dann oft geringschätzig als Hinayana, kleines Fahrzeug. Das, und bewusst ist er abschätzig sozusagen, ihr seid nur auf eure eigene Erlösung aus, und, aber wir arbeiten mit an der Erlösung jedes Menschen. Wobei das halt nicht wirklich so stimmt, es gibt auch dort Differenzen, wo gibt es die nicht? Die gibt es auch bei den Buddhisten, durchaus. Und die eigentlich esoterischste Strömung natürlich, aber mit sehr vielen alten Elementen versetzt, ist dann der tibetische Buddhismus, der Vajrayana, Buddhismus. Das ist das Diamantfahrzeug. Das ist das sind die eigentlichen, ja, nicht nur Hellseher, sondern Magier sozusagen. Also das, aber teilweise halt auch mit sehr alten Kräften. Aber das ist die Krönung sozusagen.
Ja, was waren die noch mehr oder besser?
Naja, die sind in den Übungen, oder vielleicht sind sie auch geeignet, selber von ihrer Anlage besser, so weit, dass sie das einfach in einem viel höheren Maße praktisch umsetzen können. Auch in, daher kommt dann sowas wie das tibetische Totenbuch und so. Das findet man in der Art sonst nicht. Also das heißt, wo sie wirklich über 49 Tage oder was den Toten begleiten, bis es zu einer... Sie reden ja im Grunde nicht von Reinkarnation, sondern im Grunde geht es da um Seelenwanderung. Also das heißt, es geht eigentlich um Seelisches, das sich wieder verkörpert. Und nämlich gerade bei den, nicht, dass sie nicht was wissen vom Ich und so und von dieser Form der Wiederverkörperung, aber was bei, gerade beim Tibetischen, bei den Tibetern im Zentrum steht, ist, sie wissen, wenn ein Mensch geistig arbeitet, das heißt, wenn er zu einer gewissen Einweihungsstufe auch aufgestiegen ist, dann ist sein Astralleib so weit geläutert, dass er mit dem Tod nicht zerfällt. Und dann kann er sich inkorporieren oder mitwirken am Aufbau des Leibes eines Neugeborenen. Und das ist dann zum Beispiel die Wiedergeburt des Dalai Lama oder so. Das hat nichts mit seinem Ich zu tun. Aber die Seelenkräfte, die er gepflegt hat, die kommen wieder. Und das haben die recht gut drauf, die Tibeter. Wobei das natürlich heutzutage alles beeinflusst wird durch die Chinesen, weil die nützen das ja dann durchaus aus auch. Aber da muss schon der Richtige wiedergeboren werden, sozusagen, also die richtige Seele. Das, also wer ihnen passt irgendwo. Also daher ist heute vieles natürlich nicht wirklich echt. Aber sie hatten auf jeden Fall die Fähigkeit, den wirklich über diese 49 Tage, der Regel dauert das 49 Tage, bis sich dieser Astralleib wieder verkörpert sozusagen. Also bei den Tibetern dürfte es etwas stimmen, ob das sonst kommt es kaum vor in der Art. Es also ist ein ganz seltener Vorgang eigentlich. Aber nämlich in der Konsequenz erstens nach 49 Tagen und in der Häufigkeit im Grunde, in dem es bei den Tibetern auftritt. Aber das ist diese gezielte Schulung. Also da schwingt viel Atlantisches auch noch mit, viel Atlantisches Können. Und daher ist dieser tibetische Buddhismus, hat so sehr viele magische Qualitäten irgendwo. Also das heißt, die haben es nicht notwendig, beim Erkenntnisweg stehen zu bleiben, sondern das wird Tat. Aber eben mit einem hohen Anteil alter Kräfte, die drinnen sind, die natürlich auch wirken, natürlich wirkt auch dieses Hochland von Tibet, diese besondere geistige Atmosphäre dort. Mhm. Das ist 5000
was, Meter.
Ja, das ist was ganz, ganz was, ja, Eigenartiges, weil die natürlich dort in einem Dauerzustand der Inspiration schon allein dadurch sind. Weil in so einer Höhe, das fördert die Inspiration. Berg ist sogar immer auch im Neuen Testament oder auch im Alten natürlich ein Symbol für einen Ort, wo Inspiration da ist. Einfach aus der Erfahrung, wenn man auf einen Berg raufsteigt, in die dünne Luft raufkommt, verbunden mit der körperlichen Anstrengung und Ding, fällt es viel leichter, die Inspiration kommt herein und die sprudelt dann so. Und das ist halt in hohem Maß in Tibet der Fall in Wahrheit, bei der Höhenlage. Und da bei den Übungen, also das ist eine der Übungen dieser tibetischen Mönche ist ja auch, Kilometer über Kilometer im Dunkeln über diese Hochebene zu laufen, im Stockdunkel. Stockdunkel. Sicher darüber zu laufen. Also und zwar wirklich so, bis völlig in Trance verfallen. Und dann kommen die Dinge. Dann kommen die. Das heißt, das hat keinen sportlichen Zweck, sondern das, man nennt sie auch Trance-Läufer. Da gibt es ja diese schöne, interessante Schilderung eigentlich von dem, wie hat er sie genannt, Lama Anigarika Govinda, war eigentlich ein Deutscher. Mhm. Ist ein Deutscher, der noch dorthin gefahren ist und wirklich eingeweiht wurde ja in alles das und das natürlich sehr gut schildern kann.
Und, der Zug der weißen Wolken.
Ja, der Zug der weißen Wolken, genau, richtig. Das ist eigentlich eine sehr schöne Schilderung. Und ja, also diese ganze Weisheit aus dem Gebiet des, von dem allen geht etwas ein in das Manichäische in Wahrheit. Also die Zarathustra-Lehre sowieso, gut, das wäre noch nicht das große Geheimnis, weil da steckt auch viel im Alten Testament schon drinnen. Mhm. Also das sind wesentliche Dinge. Es ist bei den Manichäern nur noch deutlicher halt herausgestellt, jetzt diese Licht-Finsternis-Lehre. Und das kommt eben aber dann beim Manichäismus auch noch so im Hintergrund dieses buddhistische Element hinein. Und beziehungsweise dann das gnostische Element, die Gnosis, also die wieder verwandt ist, aber auch dem buddhistischen im Grunde, insofern es auch zur Abelströmung dazugehört. Also das heißt, weg von der Erde. Also alle diese Kräfte muss er sich einsammeln wieder. Und jetzt ganz, ganz bewusst. Und erst wenn er das hat, dann kann er durch die Einweihung durchgehen und er wird eingeweiht im Grunde durch Mani. Das heißt, der Eingeweihte, der damals als Mani gelebt hat, hat in Wahrheit eine noch höhere Einweihungsstufe als der Christian Rosenkreuz. Und das steckt hinter Manichäismus dahinter, wovon viele Erscheinungen aber dann natürlich nur Splitter sind oder Einseitigkeiten auch sind. Weil vieles, was als Manichäismus dann so äußerlich aufgetreten ist, muss man dann sagen, das ist so viel besser als alles andere. Also es ist überall so, der geistige Kern bleibt im Grunde im Verborgenen irgendwo und der ist gerade beim eigentlichen Manichäismus, wird der erst in der Zukunft so richtig herauskommen, also dieser ganz christliche Manichäismus. Und das wird aber auch mit vorbereitet dadurch, eben, dass der Mani oder Manes eben den Christian Rosenkreuz dann einweiht und die Schilderung dieser Einweihung oder dieses inneren Erlebnisses dabei ist im Grunde die kümische Hochzeit. Im Grunde ist das die Schilderung dieses Einweihungserlebnisses, was da innerlich passiert. Aber das machen wir wirklich ein andermal. Also ich denke wirklich, die kümische Hochzeit selber müssen wir noch ein bisschen vorbereiten und nach Weihnachten können wir es dann angehen. Detail. Da haben wir dann lange zu tun. Mhm. Da sind so eine Fülle von Bildern drinnen, die alle erst zu enträtseln und zu entschlüsseln. Es gibt eine ganze Menge Hinweise von Rudolf Steiner, aber es gibt noch viel, viel, viel mehr Bilder, als es Hinweise gibt.
Im Original. Von André, oder?
Ja, genau.
Valentin André.
Ja, genau. Johann Valentin André, ja, genau. Wobei Sagen wir es, der eigentliche Autor ist ja Christian Rosenkreuz selber, der sich dieses Spracherwerbes bedient hat. Also, weil der Johann Valentin André hat im späteren Leben mit diesen Schriften, die hat er mit 18 Jahren verfasst, ja, genau, und nichts mehr anfangen können, überhaupt nichts. Und das heißt, das ist von A bis Z inspiriert und steht halt jetzt da in der Welt. Und wie es immer so ist, kurz am Vorabend halt der großen Katastrophe dann mit dem 30-jährigen Krieg. Und das war ja da schon drinnen ein ganz starker sozialer Impuls, Impuls eben die ganze politische Ordnung Europas anders aufzustellen. Und da läuft natürlich alles Sturm dagegen. Macht nichts dafür, es ist in den Untergrund getaucht. Das ist immer der Punkt. Es wird einmal außen bekämpft, niedergetreten, in den Untergrund getrieben und schwupps, spätestens ein paar Jahrhunderte danach hebt sie das Köpfchen wieder und sagt, ha, ich bin da und habe mehr Muskeln, sozusagen. Na gut, das werden wir uns anschauen. Danke für heute.